zwei Bibelstellen zum Gegenstand unserer Betrachtung nehmen, und zwar aus dem Alten und Neuen Testament, und schlagen als erstes dafür den Propheten Jesaja auf, Kapitel 65, Vers 17. Jesaja, Kapitel 65, den einen Vers 17. Da redet Gottes Wort und spricht durch den Propheten Jesaja angekündigt: Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, und der früheren wird man nicht mehr gedenken, und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Offenbarung, Kapitel 20. Den Vers 1. Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Soweit. Für ein Kind Gottes ist es einfach notwendig und unerlässlich, dass es im Worte des Herrn unterwiesen ist, allenthalben. Es sollte für uns gar keine offene Frage mehr bestehen, die in der Absicht Gottes uns gegeben ist, zu wissen. Sicherlich werden wir in die und über die Mitteilung des Wortes Gottes hinaus nicht weiter vordringen können und sollen, als es die Absicht unseres Herrn ist. Aber darin, was uns alles mitgeteilt ist, soll uns zur Freude, soll uns zum Ansporn sein, denn das alles ist doch letztlich Wort des Lebens. Und wir dürfen uns daran erfreuen, an diesem Wort des Lebens, und können uns aber nur und insofern daran erfreuen, wenn wir es auch erkennen, wenn wir es verstehen und wenn wir es recht hören. Darauf kommt es natürlich an. Das unterliegt unserer persönlichen Bereitschaft, ob wir das auch wollen. Ob wir dieses Wort des Herrn zur lebendigen Speise anerkennen. Die Schätze des Wortes sind viel gewaltiger und tiefer, als wir meinen. Mir ist das neulich mal so gegangen. Ich hatte meiner Frau gesagt, ich hätte mal Appetit. Nicht viel, aber so etliche Sorten Käse. Schon, das darf man ja mal äußern. Na, hat sie, ich weiß nicht mehr, 10 oder 11 Sorten gebracht. Da habe ich gesagt, ich nehme mir mal Zeit, weil ich sehr wenig Zeit habe zum Essen. Und ich nehme immer mit dem Messer, nur schneide ich da und dort ein Stückchen ab. Ich möchte einfach mal die Sachen in Ruhe und Stille genießen können, damit ich noch weiß, wie das Zeug schmeckt. Und an einen Käse, den habe ich nicht gekannt, da bin ich nicht rangegangen. Und sie aß davon. Und ich sah, dass die immer und immer wieder hinlangt. Und da wurde ich neugierig. Und da war aber nur noch ein klein wenig da. Und da habe ich auch probiert. Und das war ein ganz fantastischer französischer Käse. Da habe ich gleich nochmal hingelangt, aber da war ihre Messerspitze oder Gabelspitze auch schon unterwegs. Das soll Folgendes heißen. Wir lassen die besten Dinge oft liegen, weil wir nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Und genauso ist es mit dem Worte Gottes. Auch die Gläubigen, nicht allein die Nicht-Wiedergeborenen, wissen nicht, welche Schätze im Worte Gottes gefunden werden. Hätte ich es gewusst, hätte ich nur diesen einen. Hätte ich mich nur auf den einen konzentriert. Das ist klar. Aber ich habe es nicht gewusst. Und das ist unser Zeugnis und Auftrag, dass wir den Menschen sagen, dass die Schätze des himmlischen und lebendigen Gottes in seinem Wort gefunden werden und nicht irgendwo in unseren Lebensbereichen, sondern in seinem Wort. Es ist das Wort des Lebens. Darum wollen wir heute ein wenig hineinschauen in die Mitteilungen der Schrift. Dass die Himmel, welche, wie die Bibel sagt, über uns sind, und die neue Erde, auf der unsere Füße stehen, einmal untergehen. Und wie die Schrift sagt, aufgelöst werden. Das sagen uns im Neuen Testament die Schriftstellen von Psalm 102, Vers 25 bis 26. Und im Neuen Testament auch ganz vernehmlich 2. Petrus Kapitel 3, Vers 7 bis 12. Aber auch, dass dann danach neue Himmel und, wie es heißt, eine neue Erde sein werden. Die Schrift sagt, in welcher Gerechtigkeit wohnt und die gottgemäß seiner Vollkommenheit und seiner göttlichen Herrlichkeit entsprechend sein werden. Da sagt uns das Wort Gottes ebenfalls in 2. Petrus 3, Vers 13 und in Offenbarung 21, Vers 1, wo es heißt, und das Meer ist nicht mehr. Heißt es von der neuen Erde im letztgenannten Verse, das Meer ist nicht mehr. Das Meer ist das Bild der Völker in Unruhe und in Friedelosigkeit. Wenn wir das Meer kennen, dann wissen wir, dass kaum Ruhe gefunden wird. Es ist eigentlich immer in Bewegung. Wenn schon kein Wellengang ist, dann ist entsprechend Dünung. Aber in Bewegung, ich bin nicht so lange dort gewesen, in dem Krieg, nur für wenige Jahre. Aber ich habe es nicht einen Tag ruhig gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ich habe es immer in Bewegung gesehen. Vielleicht stärker und schwächer und einmal ganz hoch die Wellen. Aber ich habe es niemals geglättet gesehen wie mein Schreibtisch. Habe ich nie gesehen. Wir sehen einfach in diesem Bild des Meeres eine beständige Bewegung der Unruhe, der Hast, der Unendlichkeit, jener Eile, mit der die Wellen dahingehen und die Winde darüber ziehen. Wir sind eingefügt in dieses Meer der Unendlichkeit, der Massen der Menschen kommen in diese Welt und treten aus dieser Welt zurück. Und was lassen wir zurück aus dieser Welt? Ein dem lebendigen Gott zur Verfügung gestelltes Leben, welches durch Rettung gekennzeichnet ist, oder einen Scherbenhaufen der Verlorenheit und der ewigen Verdammnis, für die wir selbst schuldig sind, verantwortlich sind. Wir lesen diese Unruhe und Friedelosigkeit der Völker in Jesaja 57, Vers 20. Und genau das wird es auf jener Erde, dieser neuen Erde, nicht mehr geben. Diese neue Erde wird passend sein für Gott. Darauf zu wohnen und wo er, der lebendige Gott ist, kann keine Sünde sein. Aber auch nicht einmal die leisesten Schatten hiervon. Noch irgendetwas, was die Sünde im Gefolge gebracht hat. Und zwar Tränen und Tod und Trauer. Geschrei. Und die Bibel sagt Schmerz. Alles dieses gehört dem Ersten an. Und das Erste ist vergangen. Kapitel 21 von Offenbarung, Vers 3 und 4. Eine herrliche Zeit wo die Dinge, die uns hier Not machen, vergangen sein werden. Das ist die herrliche neue Schöpfung, von der Gottes Wort redet, die gegründet ist auf das vollbrachte Werk und die anbetungswürdige Person unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, der die sichere Bürgschaft für den Vollzug der prophetischen Aussagen selbst ist. Dass diese neue Schöpfung nicht mehr durch Sünde jemals verdorben werden wird, sondern in ihrer Vollkommenheit und in ihrer Herrlichkeit, wie die Schrift es uns mitgeteilt hat, ewiglich bleibt. Und zwar nachdem Gott so ganz und völlig geoffenbart und allen so vollkommen verherrlicht ist, dass seiner Offenbarung nichts, aber auch gar nichts mehr hinzuzufügen wäre. Und uns und unser Herz frohlockt es, wenn wir das betrachten, und wir preisen gleichzeitig ihn, unseren Herrn, dafür, dass er uns solche Blicke tun lässt, bis in die Ewigkeit hinein. Und das ist es, wohin Offenbarung 21, Vers 1 uns führt. Sehr verschieden hiervon, aber ist Jesaja 65, Vers 17 und die folgenden Verse. Was dort in Verbindung mit dem neuen Himmel und der neuen Erde gesagt ist, lässt mit jedem Zweifel ausschließender Deutlichkeit gleichsam erkennen, dass es sich noch um die alte, um die jetzige Erde handelt, was also das Stoffliche betrifft und nur ein neuer Zustand auf derselben gemeint ist. Schon Vers 18 und Vers 19 entsprechen dieser Tatsache. Aber mehr noch zeigen es die weiteren Verse dieses Abschnittes. Es ist die Rede von, wie es dort heißt, Säugling und Greis und Sterben und Sünder und verflucht werden und Häuser bauen und Weinberge pflanzen und Kinderzeugen und Wolf und Lamm und Schlange. Alles das wird uns in diesem Abschnitt mitgeteilt. Das alles gibt es auf dieser Erde, von der hier in Jesaja geredet wird. Nicht aber auf der neuen Erde von Offenbarung 21, Vers 1. Und selbst wenn sich die neue Erde von Offenbarung 21 so denkt, dass auf derselben noch Häuser gebaut werden und Weinberge gepflanzt werden müssten und es auch Tiere gebe. Die Bibel sagt nichts dahingehendes. Aber es gibt Kinder Gottes, die sich solche Vorstellungen machen. So schließt doch das Wort andere von den erwähnten Dingen für die neue Erde ohne Zweifel aus. Und das ist Tod und Sünde und Fluch, wie wir bereits gesehen haben. Ebenso wie das Kinderzeugen. Denn in Evangelium Lukas, Kapitel 20, Vers 34 bis 36 lesen wir: Die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Die aber würdig geachtet werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten heiraten nicht. noch werden verheiratet. Denn sie können auch nicht sterben. Denn sie sind den Engeln gleich. Und wir finden in 1. Korinther 15, Vers 50, die Mitteilung: Dieses aber sage ich, Brüder, auf das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Immerhin wird es eine wunderbare, eine herrliche Umwandlung sein, die diese diese Erde bei der Erfüllung von Jesaja 65, Vers 17 und folgende erfahren wird. Eine Umwandlung so groß und so gewaltig, dass Himmel und Erde ganz und völlig neu erscheinen werden, da anstelle des jetzigen, durch die Sünde geschaffenen und verdorbenen Zustandes ein völlig neuer, ein herrlicher Zustand treten wird. Und wir freuen uns darauf, obgleich es uns, die wir zur Gemeinde gehören, nicht direkt betreffen wird. Das Leben wird in diesem millenäischen Reich herrschen, wo jetzt und wie jetzt der Tod herrscht. Gerechtigkeit wird sein anstelle von Ungerechtigkeit. Friede und Ruhe anstatt des Kampfes und der Unruhe. Freude anstatt und Glück anstatt Kummer und Elend. Fließende Segensfülle anstatt des mit Mühsal und Schweiß erworbenen Brotes. Wir finden das in Jesaja 11, Vers 1 bis 10, aber auch im Kapitel 35, wie auch in Psalm 72. Die Umwandlung und die Erneuerung der Erde gleicht in ihren Merkmalen ganz und völlig der Wiedergeburt des neutestamentlichen Menschen. Das ist hochbedeutend. Wir sehen einfach eine sich wiederholende Angelegenheit als ein Symptom göttlicher Ordnung. Deshalb spricht der Herr Jesus in Bezug an sie in Matthäus 19, Vers 28, auch als von Wiedergeburt. Das ist sehr bedeutend. Und wird in Römer 8 im Vergleich dazu gesagt, auch als von Wiedergeburt, dass die ganze Schöpfung wartend auf die Offenbarung der Söhne Gottes, bei der sie freigemacht wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Vers 19 bis 21. Zusammen soll, heißt es, und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt, Vers 22. Wenn also die Söhne Gottes, das sind wir, geoffenbart sein werden, also der Herr Jesus für unsere Abholung gekommen sein wird, in Macht und Herrlichkeit, wie es heißt, mit den verherrlichten Seinen, die ihm gehören, seine angekündigte Königsherrschaft aufrichten wird und sein Reich beginnt auf dieser Erde nach der seinen irdischen Volke gegebenen Verheißung, dann zu diesem Augenblick, dann wird auch diese Erde wiedergeboren sein und unter der wunderbaren Herrschaft des Herrn, des verheißenen Messias, eine im Alten Testament an vielen Stellen angekündigte herrliche Fülle von Frieden und von Wohlfahrt, eine Zeit überströmender Segnungen auf allen Gebieten genießen. Nach Offenbarung Kapitel 20, Vers 4 bis 6 wird diese wunderbare Zeit 70.000 Jahre wären. Deshalb wird das messianische Reich meist das tausendjährige Reich genannt. Und dieses ist es, um was es sich hier in Jesaja 65 ab Vers 17 handelt. Es ist diese jetzige Erde, auf der wir noch stehen, allerdings in der hier angekündigten Wiedergeburt. Auf diesen Zustand folgt dann die in 2. Petrus 3 erwähnte Auflösung. Und dann kommt die neue Erde von Offenbarung 21,1. Die neue Schöpfung in Herrlichkeit. Diese stufenweise Führung aus dem Zustand der Sünde heraus, denn noch kurz bevor ist der Mensch der Sünde in Jerusalem im Tempel offenbar geworden, zu dem Zustand ewiger Herrlichkeit, wie bei dem Kinde Gottes, gleich seiner angenommenen Wiedergeburt, von dem wir so nach in dieser Erde, beziehungsweise in dieser vergänglichen Schöpfung, ein treffendes Bild sehen. Und zwar zuerst der alte sündliche Zustand, der uns bekannt ist, wenn jemand zu Jesus kommt. Hier in der 70. Jahrwoche. Und dann wiedergeboren. Wir werden verändert durch Wiedergeburt. Und darum redet Gott in der Neuschöpfung, in der Beziehung, der Umschöpfung von Jesaja 65, dass Gott etwas Neues schafft, obgleich wir in dieser neuen Schöpfung noch im Alten sind. Das bedeutet also, Israel in der Umschöpfung etwas Neuem, die alte Erde noch habend. Und dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt und wir aufgenommen werden in Herrlichkeit, dann, wenn er das Reich seinem Gott und Vater übergibt, damit Gott alles in allem sei, zum ewigen Zustand, nämlich für Israel nun diese neue Erde, in welcher wahrhaftige Gerechtigkeit wohnt, himmlischen Ausmaßes, ewigkeitsbezogen. Und das ist außerordentlich wichtig, dass wir das erkennen. Durch Umgestaltung zur Verherrlichung ewiglich. Wie könnten wir nun, die wir errettet sind, Gott überhaupt dafür danken? Haben wir überhaupt eine Fülle, Gott zu danken? Ich glaube es nicht. Hinsichtlich der Person Gottes heißt es, dass der Himmel ihn nicht aufzunehmen vermöchten. So groß ist Gott, so wunderbar ist er. Und wir könnten hier dieses Lob aussprechen, was er uns gegeben, was er uns geworden ist, indem er uns herausgeführt hat aus dem Zustand des Elends und der Not. Könnten wir und wie sollten wir dem lebendigen Gott danken, der uns angenommen hat als solche, wo wir doch noch seine Feinde waren. Es geht also im Hinübergehen über diese Erde darum und um die Frage, ob wir zur Wiedergeburt gelangt sind. Das ist die Frage von heute an uns. Lieber Freund und liebe Freundin, bist du schon durch Wiedergeburt errettet worden? Denn fest steht, dass alle, die im Millenäischen Reich nicht diese Wiedergeburt empfangen haben, die da völkisch zu sehen ist und die sich auf eine Umschöpfung bezieht und einen neuen gewissen Geist, der am Ende der Tage, wie wir in Joel 2 finden, ausgegossen sein wird, Wenn wir heute nicht in dieser Beziehung einen neuen Geist empfangen, den Gott denen gibt, die zu ihm gelangen, die durch das Blut des Lammes ihre Sünden reinwaschen lassen, wenn du so nicht in die Beziehungen und in die tiefe Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott gekommen bist, dann stehst du außerhalb der Segnungen des millenäischen Reiches für Israel, das sind die Völkerschaften, die umkommen werden, und heute die Menschen, die bei der Wiederkunft Jesu hier auf dieser Erde gelassen werden, zum Umkommen des angekündigten Gerichts. Wir müssen jeden Einzelnen sagen, dass er zwar die freie Willensentscheidung hat, und jeder, der zu Jesus kommt, wird nur angenommen, wenn er freiwillig kommt. Da wird niemand gezwungen. Jesus zwingt dich nicht. Darum die Aufforderung an dich, freiwillig zu erscheinen, freiwillig zu kommen, um ihm zu dienen, um ihm zu gehören, denn gleich wird er kommen. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Es mag viele Worte auf dieser Erde gegeben haben, auch von großen Menschen, von gelassenen Menschen. Denken wir nur ein ganz großes Wort eines bekannten Deutschen namens Goethe. Seine letzten Worte waren mehr Licht. Dieser Mann, Goethe, mit diesem großen und gewaltigen Menschengeist, sank hinab in das Dunkel der Verdammnis. Das war klar. Das, was ihm fehlte, war Licht. Und wer heute zu Jesus kommt, weil er noch nicht errettet ist, weil er noch verloren ist, weil er noch nicht den Geist Gottes im Herzen hat, weil er die Freude und den Frieden im Herzen noch nicht genießen darf, ist nun aufgefordert, freiwillig zu kommen. Dadurch sagen wir die Botschaft vom Sünderheiland, dass jeder Einzelne, weil keiner besser ist wie der andere, wobei es unwichtig ist, ob wir 5 Sünden oder 5 Millionen Sünden haben, indem wir zu Christus kommen. Das herrliche Opfer Jesu am Kreuz ist also groß und gewaltig genug, auch wenn du mit 10 Millionen kommst. Du bist gewürdigt zu kommen, aber du bist unwürdig, einmal die himmlischen Segnungen in Empfang zu nehmen, wenn du dich außerhalb der Würdigung stellst. Du wirst nicht angenommen, wenn du heute nicht kommst. Du wirst also nicht dabei sein. Darum der Anruf, heute diese Stimme festzumachen, die wir hören. Und der Herr Jesus ist ja wunderbar. Wir freuen uns geradezu, dass wir selbst eine lebendige Verbindung zu Jesus haben. Und wer diese Verbindung nicht hat, der darf gewiss sein, dass es das Zeichen ist, dass er verloren ist. Wer die Freude in Jesus, den Frieden Gottes und die Bekehrung nicht aufweisen kann, ist eben verloren. Sicherlich mag es bei Kindern Gottes einen zeitlichen Zustand geben, wo die Freude nicht eitel groß ist. Das gibt's auch bei Kindern Gottes. Aber dann triumphiert das Bewusstsein, ich gehöre Jesus. Und wir wissen, genau wie Israel durch den Gang der Wüste so manches Beschwerliche auf sich nehmen mussten und es gebrach ihnen an vielem in der Wüste, so ist auch unser Hindurchgehen durch die Zeit und Wüste dieser Welt eine Angelegenheit, in der uns vieles mangelt. Manches könnte besser sein, auch im Geistlichen. Aber das ist eine Frage der Heiligung, die Gott wieder in unsere Hand gelegt hat. Die Rettung ist eine Sache Gottes. Gott rettet. Wir vermögen niemanden zu retten. Aber wir brauchen nur zu kommen, um uns retten zu lassen. Aber warum sind eigentlich so wenig Menschen um uns noch nicht zu Christus gekommen? Weil sie nicht die gewaltigen Schätze kennen, die in Gottes Wort gegründet, die in Gottes Wort enthalten sind. Und der Herr möchte uns gerade und dazu dieses sein Wort geben und erkennen lassen, damit wir ihn erfassen, solange es noch Gnadenzeit ist. Heute ist noch Gnadenzeit, Freund, komm du doch. Das weit herrlichere als dieses millenäische verheißene Reich in Sonderheit für Israel ist das, was wir in der Himmelsherrlichkeit erfahren und erleben werden. Und wir freuen uns, und bald wird Jesus kommen, und unsere Herzen sind auch deshalb froh und glücklich, weil wir wissen, wir sind dabei. Ich weiß also ganz genau, ich bin dabei. Weil sein Geist, der Geist Gottes, meinem Menschengeist Zeugnis gibt, dass ich Kind Gottes heiße. Und Gott hat keine Kinder, die hier bleiben. Er hat nur solche, die zu ihm kommen. Deshalb hat er Jesus gesagt, ich werde alle zu mir ziehen. Da hat er nicht gesagt, bleiben noch solche, die kein richtiges Heiligungsleben geführt haben, die bleiben noch bis zur Hälfte des Gerichts, sagte mir mal jemand, noch da. Wo steht denn das geschrieben? Nun, in Gottes Wort nicht. Oh, bleiben wir am Wort. Der Herr möchte geradezu Gnade schenken, dass wir sein Wort erkennen, verstehen und festmachen in unseren Herzen, damit seine Gnade groß wird. Amen. Wir hören jetzt ein Zeugnis. Darf ich dich kurz bitten, lieber Bruder? Ein 5 Minuten Zeugnis unseres Bruders. Kannst du hier vorkommen? Es wäre keine Sünde. Dankeschön. Wir freuen uns, dass unser Bruder Hüssing wieder hier ist. Ich darf ganz kurz für solche sagen, die ihn noch nicht kennen. Das ist mein Bruder hier. Er kommt aus der Türkei. Wir haben uns auch lieb, gell, Hüssing?
Aber sicher.
Und zwar darum in erster Linie, weil wir beide durch ein Blut erkauft sind. Durch einen Preis erlöst sind. Und Bruder Hüssing studiert hier in Deutschland. Er ist ein waschechter Türke. Und hat den Heiland gefunden. Das muss man sich vorstellen. Das sind gleich 5 Wunder hintereinander, gell? Und Bruder Hüssing hat nun auch ein tiefes Anliegen. Und zwar möchte er ein Zeugnis sein für Jesus. Und er übersetzt nun in einem klaren, verständlichen Türkisch das Neue Testament. Er hat sich schon, ist der Römerbrief fertig? Ist schon fertig. Es geht also weiter. Und unser Bruder Hüssing gibt Botschaften für die türkisch hörende Welt in türkischer Sprache, rein evangelistischer Art, damit wir möglichst noch viele erreichen, damit der Herr Jesus bald kommen kann, damit wir seine Helligkeit schauen. Darum geht's ja. Und zwar lieber heute als morgen. Und du darfst dabei sein, wenn du dein Leben in seine Hand übergibst. Und Hüssing hat sein Leben in die Hand Jesus übergeben. Und Bruder Hüssing war jetzt zu Hause in der Türkei. Und dort hat er wieder ein Wunder erlebt, dass der Herr Gnade schenkt und freundlich ist, wie gütig der Herr ist, auch hinsichtlich seiner Verheißungen. Bruder Hüssing, bitte.
Ich bin sehr froh und möchte zuerst unserem Herrn Jesus Christus danken, dass ich jetzt unter euch, meinem Geschwister, sein kann. Innerhalb 5 Minuten möchte ich 3 Punkte sagen. Wenn man fragt, ob man das aufzählen kann, ja. Unser Herr sagt in einem Vers ganzes Leben. Wenn wir im Herrn sind, erleben wir auch in jeder Sekunde ein Wunder. Als ich in Istanbul war, dachten die Leute, dass ich mehr über die Welt denen erzählen werde, was ich in Deutschland erlebt hatte. Also, sie wollten von dem Brot der Welt hören. Aber als ich über Jesus Christus erzählt hatte, über das Brot des Lebens, sie waren ein bisschen überrascht. Punkt 1. Weil, wie Sie auch wissen, die Türken glauben, dass es einen Gott gibt, aber sie sehen die Herrlichkeit Jesu nicht so, wie wir das erleben. Ich habe denen diesen Vers gesagt, als Jesus Christus zu seinen Jüngern fragt, ich kann auch angeben, Matthäus Evangelium 16, 13, was sagen die Leute über mich? Die antworteten ihm, einer sagt, dass du Johannes der Täufer bist, andere sagt, du bist der Elias, ein anderer sagt, du bist einer der Propheten. Die Türken sagen genau dasselbe. Aber als Jesus Christus seine Jünger gefragt hatte, und was sagt ihr? Ihr habt gesehen, was ich getan habe. Ihr habt gesehen, wie die Augen der Blinde geöffnet wurden, wie die Tote auferstanden sind. Was sagt ihr? Ja, unserer Simon Petrus sagte, du bist der lebendige Sohn Gottes. Das heißt, er möchte sagen, du bist Gott. Ich wollte denen beibringen, wir müssen auch für meine Familienglieder weiterhin beten. Punkt 1 gewesen. Punkt 2, als ich dahin gegangen bin, mein Onkel war ganz schwer krank im Krankenhaus. Ich hatte ihn seit 6 Jahren nicht gesehen. Als ich ihn erst einmal auf dem Krankenbett sah, habe ich festgestellt, dass er im Sterbebett lag. Ich hatte in meinem Leben bis jetzt keinen Menschen gesehen, der im Sterbebett war. Aber ich wusste ganz genau, der kann nur 3 Tage leben, nicht mehr. Und er hat mich gesehen, er hat mich erkannt. Ich habe mich inzwischen ein bisschen geändert, trotzdem erkannt. Er sagte mich, mein Sohn Hüseyin, bitte rette mich. Ich habe gesagt, ich kann dich nicht retten. Das ist sehr interessant. Also, ich habe gesehen, dass ein Mensch, der im Wasser war, er wollte ein Lebensrettungsring. Genau. Und ich habe gesagt, ich kann dich nicht retten, Onkel. Du hast Angst, lege dich erst einmal hin. Aber ich kann dir über die frohe Botschaft was sagen. Unser Gott, der sich in Jesus Christus gestaltet hat, sagt in Johannes Evangelium, wer an mich glaubt, wird den Tod nicht sehen, ewiglich und vom Toten zum Leben durchdringen. Ich habe gesagt, bete, bitte. Er war sehr schwach. Ich konnte mit ihm nicht länger als 3 Minuten sprechen. Ich konnte nur die Wörter sagen, während die anderen ihm gesagt hätten, du wirst wieder gesund. Wir müssen in dieser Situation wirklich ganz vorsichtig sein, diese Menschen auch Wahrheit sagen, die im Sterbebett liegen. Der hat dann angefangen, wie die Frau von meinem Onkel gesagt hatte, zu beten. Auch gesagt hatte, dass Jesus Christus, dass der Herr sei. Die waren überrascht. Ganzes Volk. Und ich musste natürlich Schimpfen bekommen. Also sie haben mir geschimpft, was ich da gesagt hatte. Aber ich danke dem Herrn. Ich weiß, dass mein Onkel auch gerettet ist. Und das war auch seine letzte Anliegen, dass er, bevor er stirbt, mich sehen wollte. Und ich habe plötzlich unerwartet eine Gelegenheit gefunden, nach Istanbul zu fahren. Und meine Familie besteht aus 8 oder 9 Leuten. Wir können für sie auch beten.
Amen.